Wir sind in Matthäus, Kapitel 23. Und ich weiß auch nicht, was im Moment so los ist. Irgendwie habe ich so in den letzten Wochen immer mit den Pharisäern zu tun. Ich meine jetzt nicht normal in der Welt, ne? Aber immer wenn ich Bibel lese, laufen die mir über den Weg. Habe ich sie wieder mal im Kopf. Und das ist eine interessante Sache, sich mal mit den Jungs zu beschäftigen. Wie sie es auf eine tolle Art und Weise immer wieder geschafft haben, Wege zu gehen und bestimmte Gesetze einfach auch zu umgehen. Ich habe das schon mal gesagt. Einmal, man durfte ja am Sabbat nicht reisen. Also was man dann gemacht hat, ist, sie haben dann einfach so Schweinsblasen voller Wasser, Wassersäcke, auf den Esel gepackt und sich draufgesetzt und sind am Sabbat gereist. Weil sie reisten nicht auf den Esel, sondern sie reisten auf Wasser und das war erlaubt. Und so findet man viele Dinge, wenn man so die Bibel liest, wie sie immer wieder versucht haben, Wege zu finden, um sich nicht irgendwo auf Dinge auch einzulassen. Und wir kommen da auch noch drauf. Ich habe das gestern im Hauskreis auch kurz gesagt. Ich finde es auch interessant, diese Stelle mit den getünchten Gräbern. Eigentlich war das eine Situation, die Bibel sagt ganz klar, 2. Mose, in den Gesetzen, 5. Mose auch, dass ein Jude keinen Leichnam anfassen darf. Dann ist er unrein. Die Pharisäer haben dann daraus gemacht, wenn du gehst und dein Schatten fällt auf einen Leichnam, bist du auch unrein. Und dann haben sie noch einen draufgesetzt und haben gesagt, wenn du gehst und auf das Grab eines Menschen trittst, bist du auch unrein. Und deshalb wurden im Frühjahr die Gräber in Israel weiß getüncht, damit du gesehen hast, dass du auf ein Grab trittst, damit du da drumherum gehen kannst. Und das meint Jesus hier auch später mit dem Einfangen und Bürden auflegen, die so stark sind, dass die Menschen sie eigentlich nicht tragen konnten, weil sie selber waren ja auch nicht bereit, sie zu tragen. Aber lass uns einfach mal anfangen. Im Kapitel 22 hat Jesus die Rede ganz stark an die Pharisäer gerichtet und mit ihnen gesprochen. Und sie auch teilweise zurechtgewiesen. In Kapitel 23 dreht er sich quasi um und redet mit dem Volk. Es steht da nicht drin, ob da eine Pause gewesen ist. Also er hat ja nicht gesagt, so wir machen jetzt mal 10 Minuten Pause und die Pharisäer können gehen, sondern es wird wahrscheinlich so sein, dass die Pharisäer mit dabei gestanden haben, als Jesus gesprochen hat. Dass sie das, was Jesus hier zu dem Volk und zu seinem Jünger gesagt hat, dass sie es mitgehört haben. Und ich denke, dass es harte Worte sind. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Was bedeutet das? Sie haben eine Stellung eingenommen, die ihnen normalerweise eigentlich gar nicht zusteht. Woher kommen die Schriftgelehrten? Es gab in Israel, es gab in Ägypten, es gab überall Menschen, die Schreiber waren, die abgeschrieben haben. Und eigentlich waren die Schriftgelehrten Menschen, die den Auftrag hatten, das Alte Testament abzuschreiben. Und aus dieser Kaste oder aus dieser Gruppe von Menschen wurde dann später die Schriftgelehrten. Sie haben keinen Ursprung bei den Leviten. Und sie gehörten auch nicht zu den direkten Nachkommen Aarons. Aaron war das Priestergeschlecht. Die Leute, die direkten Nachkommen Aarons, waren die Hohepriester. Das waren die, die die Hohepriester gestellt haben. Die Leviten selber, die nicht die direkte Abstammung von Aaron hatten, waren die, die den Priestern geholfen haben, waren die Tempeldiener, die Anreichungen gemacht haben. Das waren die Leviten. Das waren die Leute, die eigentlich direkte Nachkommen von Aaron waren. Hier haben wir die Leute, die sich eigentlich mehr oder weniger im Laufe der Zeit einen Posten angeeignet haben, der ihnen normalerweise gar nicht richtig zugestanden hat. Was bedeutet denn der Stuhl Mose? Es war der Lehrstuhl. Sie lehrten das Gesetz. Das war das, was sie taten. Sie lehrten das Gesetz. Und sie hatten es im Kopf, aber nicht im Herzen. Und das war das, was Gott eigentlich wollte. Wenn wir mal in den Esra uns angucken. Steht in Esra Kapitel 7, Vers 6, dass dieser Esram von Babel heraufzog nach Jerusalem. Und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Mose, das der Herr, der Gott Israel, gegeben hat. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihn war. Und in Esra 7, Vers 10 steht, denn Esran hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Das war das Herz eigentlich, was Gott sehen möchte von den Schriftgelehrten und Pharisäern, dass sie die Schrift lesen, das Gesetz sehen und es tun. Das ist, was Gott auch, was Paulus im Neuen Testament sagt, nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes. Wir kommen eigentlich dazu, und wenn du das liest hier, diese ganzen Geschichten der Pharisäer, kommst du eigentlich nicht drum rum um die Gedanken, dass manchmal bei uns auch so ein kleiner Pharisäer in uns wohnt. Wir wissen genau, wie der andere sich zu verhalten hat, ganz genau. Aber oftmals verhalten wir uns selber nicht danach. Und wir sind sehr schnell, den Finger auf den anderen zu richten, zu sagen, du musst doch, du müsstest doch. Eigentlich wäre das doch angesagt. Aber wir vergessen, dass die anderen Finger auf uns gerichtet sind und wir uns eigentlich selber sagen müssten, hey, warte mal auf, hör doch mal auf damit. Jesus geht hier noch weiter. Alles, was sie euch sagen, dass ihr sollt, dass ihr erhalten sollt, das haltet und tut. Alles, was sie euch sagen, das ist okay. Das haltet und das tut. In die Richtung geht auch. Das ist okay. Kein Problem mit. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Und da finden wir uns doch eigentlich auch wieder. In vielerlei, also ich finde mich da wieder. Es gibt bestimmte Dinge in meinem Leben, wo ich genau weiß, wie ich zu handeln habe, aber ich handle nicht. Ich habe Erkenntnisse in meinem Leben, ich weiß, dass das nicht gut ist und ich weiß, dass es falsch ist, aber ich tue es doch. Und Paulus sagt das aus, ich weiß das Richtige. Ich weiß es genau, was richtig ist, aber ich tue das Falsche. Und sie gehen hier, sie haben das Gesetz vor Augen und sie predigen das Gesetz und sie packen die Leute in dieses Gesetz hinein, aber sie geben ihnen keine Freiheiten. Und wenn du siehst, was sie tun, dann sagst du, du hast genug davon. Sie haben ihre Stellung ausgenutzt, das kommt hier noch. Sie sind über Menschen hinweggegangen. Sie haben das bloße Gesetz gepredigt und wenn du nur Gesetz predigst, predigst du Härte. Im Gesetz ist keine Gnade und keine Liebe drin. Es ist einfach nur Härte. Und deshalb konnte man das Gesetz auch nicht erfüllen. Es war schwierig, das Gesetz zu erfüllen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben sich ständig Brücken gebaut, um Dinge zu umgehen. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Sie haben es geschafft, in der damaligen Zeit viele theologische Sachen einfach zusammenzubinden. Eben das, was ich auch gesagt habe vorhin mit den getünchten Gräbern. Es gab viele solche Sachen, wo sie zu der Schrift, zu dem Gesetz einfach noch die kleinen Sachen dazugetan haben. Sachen, die für sie wichtig waren, die sie irgendwann im Laufe der Zeit als richtig empfunden haben und sie einfach dazugepackt haben. Und das haben sie den Leuten aufgelegt. Aber sie selber waren nicht bereit, diese Lasten selbst zu tragen. Sie waren nicht bereit, ihre Gelübde zu erfüllen. Sie wollten das ganz einfach nicht. Sie waren nach außen hin wie die frommen Leute, aber innerlich war da nichts da. Sie suchten eigentlich sich selber. Und das ist das, was Jesus in diesem ganzen Kapitel eigentlich sagt. Er prangert sie an und er sagt, guck doch einfach mal in dich hinein. Und es ist eine wichtige Sache, einfach unsere Augen und unsere Ohren und unser Herz zu öffnen und uns zu prüfen und zu fragen, bin ich vielleicht auch in der Situation? Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo Gott eigentlich noch nicht so da dran ist, wie er eigentlich sein sollte? Es ist immer die Frage für mich. All ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen Dinge, hier, guck mal, wir haben so Leute hier im Kaffeepott, das finde ich immer interessant. Es gibt so einen Typen, der kommt immer hierher und immer, wenn der was in die Spendendose getan hat, dann sagt er, hier Sigi, hier die Spendendose, da ist ganz viel drin. Hier, da ist ganz viel drin. Ich habe da ganz viel reingetan. Oder wir haben einen, der kommt immer ein und gibt mir immer das Geld und sagt, schmeißt du das in die Spendendose, damit du weißt, dass es reingekommen ist. Das ist genau das Gleiche hier. Sie wollen gesehen werden. Sie wollen hofiert werden für ihre Gaben und eigentlich auch für ihre Titel. Das ist wichtig für sie. Ich habe in einer Versammlung mit ganz vielen Pastoren gesessen und dann hat eine Frau geredet und dann stand plötzlich jemand aus dem Gruppen und sagte dann plötzlich, ich wollte euch, liebe Brüder, nur darauf aufmerksam machen, dass Frau Doktor sowieso eben gesprochen hat. Ich habe gedacht, das kann der Typ vergessen. Das ist überhaupt nicht interessant. Was soll das? Warum? Jesus hat sie nicht hingestellt und hat immer gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Also, ne, pass auf, ich bin der Sohn Gottes. Hier, ne? Ist nicht vorher in Tempel gesagt, hier, also hier. Ne, klar? Hören, jetzt rede ich, ne? Das hat er nicht gemacht. Er kam sogar so weit und hat gesagt, wer unter euch, das steht hier in dem Kapitel auch, wer unter euch der Größte sein will, der soll euer aller Diener. Er, der Sohn Gottes, hat sich zum Diener gemacht. Und ihm war es egal, ob er einen Titel hatte oder nicht. Und ich liebe diese Menschen, die keinen Wert auf ihren Titel legen. Das, mit denen hast du einen ganz anderen Umgang. Ich habe einen Freund, der ist Jurist, der ist Richter. Und ich kannte den über Jahre und wir haben oft miteinander telefoniert und wir haben eine sehr tolle Beziehung zueinander und ich habe das nie gewusst. Bis ich eines Tages bei ihm zu Hause auf dem Tisch meinen Brief gelesen habe, wo drauf steht, an Herrn Dr. Jura sowieso. Da habe ich gesagt, sag mal, du bist Richter, du bist Jurist? Ja, sagt er, das ist aber nicht wichtig, vergiss das. Ne? Ja, nee, sage ich, was denn? Ja, sagt er, ich bin sogar Richter, sagt er, aber vergiss das wirklich, das ist jetzt nicht wichtig. Und du merkst das in seinem Leben, dass das für ihn nicht wichtig ist. Du merkst es in dem Leben. Er hält das nicht hoch. Und er wird dir nie einen Brief schreiben, wo drunter steht, Dr. Jura sowieso, wird er nie machen. Selbst am Telefon meldet er sich mit, hallo, Doktor sowieso? Überhaupt nicht. Er achtet diesen Titel nicht für sich. Er hebt ihn nicht hoch. Andere Menschen, die ich kenne, die ihn auch kennen, hofieren, gehen rum und sagen, ich kenne Doktor sowieso. Das ist ganz wichtig. Er achtet da überhaupt nicht drauf. Alle ihre Werke tun sie aber, um vom Volk gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Diese Gebetsriemen, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, ich habe das einmal erlebt auf der Fahrt von Österreich nach Hannover zurück. Da waren wir auf dem Rastplatz in der Nähe von München und dann verschwanden plötzlich so ein paar Typen zu einer bestimmten Zeit im Gebüsch. Und ich meine, man weiß ja, was man im Gebüsch macht, ne? Dachte ich. Aber als sie rauskamen, sahen die ganz komisch aus. Sie hatten so Riemen hier um die Arme und Riemen auch um den Kopf. Und dachte ich, was sind das denn für Typen? Sieht ja komisch aus. Und dann war mir klar, das waren Juden, die gebetet haben. Die Gebetsriemen, die gebunden werden an einer bestimmten Form um die Hand und an einer bestimmten Form um den Kopf. Und beides hat einen kleinen Kasten. Du hast einen Kopf am Kasten und hier unten einen Kasten. Und in diesem Kasten sind das Gesetz, Sprüche aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Weil Gott nämlich im Alten Testament darüber spricht, dass sie das Wort Gottes ständig vor Augen haben sollen. Und da gibt es, na, wo haben wir es denn hier? In vielen Sachen. Siehst du? Man sollte sich nichts aufschreiben. Dann vergisst man sowieso immer. Genau. Im 4. Mose, Kapitel 15, können wir mal aufschlagen. Vers 37. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sage ihnen, dass sie sich eine Quaste an ihren Zipfeln ihrer Obergewänder machen in ihrem künftigen Geschlecht und eine Schnur von blauem Purpur an der Quaste des Zipfels befestigen. Und die Quaste soll auch dazu dienen, dass ihr ihren Anblick an alle Gebote des Herrn denkt und sie befolgt, dass ihr nicht den Treiben eures Herzens nachgeht und euch eure Augen dann nicht nachruht. Sie sollen sie daran erinnern, an das Gesetz. Und die Pharisäer haben so Quasten dran gehabt, die man von Weitem schon gesehen hat. Es war ihnen wichtig, dass sie groß und dick und breit war, dass jeder sehen konnte, dass sie diese Quasten haben. Es ging nicht mehr darum, sich daran zu erinnern, was sie bedeuten, sondern es ging darum, sie zu haben und dass sie andere Leute sehen. Das finde ich auch immer ganz toll. Ich habe meinen Freund, einen Bekannten gehabt früher, der hatte eine riesengroße Bibel, so ein ganz großes Ding hat er immer mit sich rumgeschleppt. Fand ich immer ganz gut, fand ich gut. Aber ich habe ihn nie drin lesen sehen. Ich sage, liest du das Ding auch manchmal? Nö, sagt er, wenn ich es dabei habe, dann haben die Leute eine ganz andere Haltung mir gegenüber. Deshalb finde ich das so cool. Sehen. Die Leute, sie wollen Aufmerksamkeit erregen. Sie wollen gesehen werden. Sie wollen, dass Menschen auf sie aufmerksam werden. Und das war das, was die Pharisäer hier gemacht haben. Sie wollten geehrt werden vor den Menschen. Sie wollten was sein. Das war ihre wichtigste Haltung, die sie drauf hatten. Vers 6 geht es weiter. Und sie lieben den oberen Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen. Und sie begrüßten und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt wurden. Diese Äußerlichkeiten war für sie wichtig. Wenn sie in die Synagoge kamen, dann gab es oft spezielle Stühle für sie mit hohen Lehnen, dass man wusste, sie waren drin. Dass man wusste, das ist ein Pharisäer. Das ist jemand, der einen ganz speziellen Dienst hat. Das ist eine ganz spezielle Persönlichkeit. Die ist jetzt da. Und man achtete darauf, dass man eben auch so begrüßt wurde, ne? Rabbi, Meister oder Großer, ist es auch übersetzt. Und wir haben das gleiche Problem doch auch in der Christenheit. Namen bedeuten ganz einfach was. Und man geht nach Namen und nach Titeln oftmals auch. Und ich weiß, dass der Dr. Gitt ein sehr demütiger Typ ist, aber wenn ich so manchmal Leute mitbekomme, die der Werner Gitt predigt, oh, da gehen wir aber hin, das ist bestimmt ganz gut, toll, da gehen wir alle hin. Der Name, der Doktor zählt da oftmals was. Das ist das, was mich treibt. Oh, das ist eine wichtige Persönlichkeit. Vor Gott zählt das eigentlich überhaupt nichts. Nichts, Gott achtet da gar nicht drauf. Eigentlich will Gott, dass wir als Brüder, als Gemeinschaft der Brüder, alle die gleiche Stellung untereinander haben. Mann, wenn ich mir überlege, Jesus hat einen Fehler gemacht, hundertprozentig, als er die Jünger ausgewählt hat. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die hätte ich mir nicht ausgewählt, wirklich nicht. Da gab es so eine Universität in Jerusalem. Warum hat er sich nicht einen Professor geholt? Beziehung vielleicht zum König gehabt. Ich hätte mir als Schatzmeister Finanzminister geholt. Jemanden, Fachmann, der durchrechnen kann, der sagen könnte, Herr Jesus, also ich denke, diese 7 Brote, die wir jetzt kochen, ist nicht gut. Na, komm, lass uns, da ist es billiger oder so. Was hat er denn gemacht da? Fischer, du hast es schon 10 Kilometer gegen den Wind gerochen. Ungebildet. Man weiß gar nicht, ob Petrus überhaupt schreiben konnte. Wahrscheinlich sind seine Briefe geschrieben worden, hat er diktiert. Die Leute hätten heute gar nicht Theologie studieren können. Die wären durchgefallen. Die wären gar nicht an der Uni zugelassen worden zum Theologiestudium. Die Jünger. Komm, mach's aus. Dirk hat ein neues Handy, deshalb muss er alles ausprobieren. Jesus hat da so Leute ausgesucht, die eigentlich überhaupt nicht cool drauf gewesen sind. Das waren keine Leute, die ich mir heute ausgesucht hätte, gerade als Jünger. Und ich meine, das muss man ja sagen, ne? Den größten Fehler hat er ja überhaupt bei Judas Ischariot gemacht. Ich meine, das hätte er ja vorher wissen müssen. Ich meine, das hat er sogar gesagt, dass er es gewusst hat, dass er daneben haut, der Typ, ne? Also wer sich, dann wählt er den auch noch aus, ne? Oh, Matthäus, ne? So ein Zöllner, verstehst du? Der sowieso daneben gewesen ist, der nichts, ne? Dass sie überhaupt auf den gehört haben. Der war doch nichts wert in Israel. Den hat man doch gar nicht gehört. Leute aus der Widerstandsbewegung hat er gehabt. Wir sehen aus der Auswahl der Jünger, was Jesus für einen Wert gestellt hat. Für ihn war das Herz wichtig. Für ihn war wichtig, was da drin in dem Herzen ist von den Leuten. Für ihn war nicht wichtig, was nach außen hin gewesen ist. Der Einfall des Glaubens bei Petrus, wenn wir mal sehen, wie er sich umgewandelt hat im Laufe der Zeit, wie Gott aus ihm den Petrus eigentlich gemacht hat, den er haben wollte. Der Draufgänger, der plötzlich ganz sanft da gewesen ist und in aller Liebe Leuten gegenüber reagiert hat. Der mutig gewesen ist, Schritte zu gehen, die andere nicht gegangen sind. Später, der hat einen guten Fang gemacht mit Paulus, das muss ich sagen. Da hat er jemanden Gutes geholt. Der war gut, der konnte gut reden und der konnte die Leute auch gut überzeugen. Das war gut, den hätte er früher holen sollen. Hätte er sich die Christenverfolgung wahrscheinlich erspart. Aber es war wichtig, dass Paulus das lernt, was er lernen musste. Und er hat eine lange Vorbereitungszeit gehabt. Wir sehen das oftmals in der Bibel, wenn wir zwischen den Zeilen lesen. Er ist ein paar Jahre in Ägypten gewesen. Ein paar Jahre hat er gelernt, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Er hat von Jesus selbst gelernt, das sagt er. Er musste durch Tiefen. Und er war ein Pharisäer. Er kam aus diesem Pharisäertum heraus. Er wusste hundertprozentig die Gesetze. Er wusste genau, wie er zu handeln hat und was er zu tun hat. Das wusste er ganz genau. Und er nutzte seine Fähigkeit, die er hatte, den Juden in den Synagogen davon zu überzeugen, dass Christus der Christus ist, anhand des Alten Testamentes. Nicht anhand des Neuen Testamentes, anhand des Alten Testamentes hat er die Juden in den Synagogen davon überzeugt, dass Christus der Christus ist. Ein Wahnsinn, dieser Mann. Aber auf der anderen Seite auch ein demütiger Mann, der nichts von sich gemacht hat. Er hat so viele Chancen gehabt, wo Leute ihn hofiert haben. Wir haben gestern im Hauskreis die Geschichte gelesen, wo die Leute dachten, er wär Zeus. Und die haben ihn angebetet und er sofort gesagt hat, nein, hört auf, ich bin ein Mensch, ganz genau wie ihr. Ich bin nichts Besonderes. Die Pharisäer kommen und sie versuchen immer wieder, ihre Sachen zu bringen und zu sagen, hier, guckt mal auf uns. Könnt ihr weiterlesen? Vers 8, aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr seid alle Brüder. Nennt niemanden auf Erden euren Vater, denn er ist euer Vater, der im Himmel ist. Jesus meint hier nicht, dass wir unsere Väter nicht Väter nennen sollen. Es geht hier um diesen anderen Status, der da ist. Es geht hier nicht darum, dass wir zu unserem Vater nicht mehr Vater sagen sollen. Das ist falsch. Ich meine, genauso könnten wir sagen, wir lehnen jetzt alle Worte ab, die irgendwo irgendetwas bringen, was Höheres ist. Dann darf ich auch nicht mehr zu meinem Arzt Doktor sagen. Doktor heißt übersetzt auch Lehrer. Darf ich das auch nicht mehr sagen. So meint Jesus das nicht. Er meint das Übertriebene, das Herausgehobene, das Spezielle, die Wichtigkeit, wenn die Leute die Wichtigkeit auf diese Aussagen legen. Das meint Jesus damit. Darum geht es ihm. Und ich meine, wir sehen doch auch in der Welt, wie mit Titeln rumgemacht wird. Wir haben ja einen Heiligen Vater, der sitzt in Rom, ne? Verstehe gar nicht, wieso er der Nachfolger Petri sein kann. Petrus ist eigentlich nie Bischof von Rom gewesen. Also ich verstehe das nicht. Aber, naja, ich meine, die Pharisäer sitzen ja auch auf dem Stuhl von Mose. Es gibt immer wieder Wunder. Aber wir sollen ihn nicht Heiligen Vater nennen. Es ist nicht mein Heiliger Vater. Mein Vater ist im Himmel. Mein Heiliger Vater ist im Himmel. Es ist nicht der Papst. Wir müssen vorsichtig sein mit dem, was wir tun. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Und das ist das, was Jesus hier gemacht hat. Er hat es bewiesen, dass der Sohn Gottes auf diese Erde gekommen ist und sich hat als Diener geißeln lassen, foltern lassen, umbringen lassen, getötet worden ist. Er ist als Diener gekommen, er ist nicht als Herrscher gekommen. Wenn wir so sehen, was der Teufel ihm da sagt in der Versuchung auch, bist du Gottes Sohn? Du kannst einen Herr von Engeln hier antreiben lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Er hätte die Möglichkeit gehabt, nach dem Kreuz dem ganzen Spuk ein Ende zu machen. Er war Gottes Sohn. Aber er hat sich entschieden, das Ganze bis zum Ende durchzuhalten. Er hat sich so weit erniedrigt, dass er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Er war sich nicht so schlecht dazu. Wir haben das früher mal bei Jugend mit einer Mission gemacht. Ich fand das echt immer eine ganz interessante Sache. So, nicht jetzt als, ne, so heute ist Freitag und jetzt waschen wir einander die Füße, so nicht. Sondern wirklich als eine Sache, den anderen zu zeigen, mir liegt etwas an dir. Dann hast du dir einfach einen Topf, einen Eimer Wasser geholt oder eine Schüssel Wasser geholt, hast dich vor diesen Menschen hingekniet, der oftmals gar nicht wusste, wie ihm geschah, hast ihm die Strümpfe ausgezogen, manchmal war es nicht angenehm, manchmal war es okay, und dann hast du ihm die Füße gewaschen. Und was ich gemerkt habe in meinem Leben ist, den Menschen, denen ich die Füße gewaschen habe, zu denen habe ich eine ganz andere Beziehung bekommen. Es war eine andere Beziehung, die plötzlich da war. Weil ich gemerkt habe, ich kann mich vor Menschen auch demütigen. Und es ist gut. Und wir haben da gestanden manchmal oder gesessen und wir haben einfach zusammen geweint, weil die Gegenwart Gottes so stark da gewesen ist. Einander zu dienen, zu achten, was ist mit dem anderen los? Wie geht's dem anderen? Das ist die Aufgabe eigentlich, die wir in der Gemeinde haben. Wir haben nicht die Aufgabe zu herrschen, sondern wir haben die Aufgabe, einander zu dienen. Wie geht's meinem Nachbarn? Mann, ich habe den jetzt länger nicht gesehen. Mal die Telefonnummer rauskriegen, anrufen, wie geht's dem? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Kann ich dir helfen? Du bist am Renovieren, habe ich gehört. Komm her, ich komme vorbei und streiche dir das. Ich habe das gelernt, ich mache das für dich. Ach, du machst einen Umzug. Ich komme mit ein paar Leuten vorbei und helfe dir beim Umzug. Das ist Dienen. Das ist auf der einen Seite baut das Gemeinschaft, auf der anderen Seite ist es auch den anderen zu dienen. Das ist das, was Gott eigentlich als Gemeinde meint. Das ist, wo Gott uns eigentlich auch zu herausfordert, für den anderen da zu sein. Für den anderen zu beten, ihn hochzutragen, ihn vor Gott zu heben und sagen, Herr, bitte segne ihn, hilf ihm. Weiß nicht, ob ihr die Kämpfe kennt. Ich kenne diese Kämpfe, wo ich echt für Liebe für Menschen beten muss. Für mich selber, weil ich irgendwas mit den Leuten erlebt habe, was mir schwerfällt. Und dann habe ich manchmal Tage damit zu kämpfen, diese Person zu segnen und zu fragen, Herr, bitte schenk mir Liebe. Und ich merke dann, dass mein Kampf Erfolg hat, weil Gott mir plötzlich für diese Person ein ganz anderes Auge schenkt. Weil ich merke, ich sehe diese Person ganz, mit ganz anderen Augen. Diese Liebe wird plötzlich viel größer. Und er sagt hier in Vers 12, wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Gott sind deine Gaben nicht wichtig, ihm ist sein Herz wichtig. Dein Herz ist wichtig für Gott. Wenn wir uns selber hochstellen, ich bin was, meine Sachen, wunderbar, toll, habe einen Bekannten, wenn ich den treffe, dann erzählt er mir immer erst, ja, ich habe den und den getroffen, ich habe den und den getroffen und Herr Doktor sowieso war bei mir in der Arbeit, hat sich die Arbeit angeguckt und der Ministerpräsident von sowieso hat nachgefragt und ich sagte immer, hey, hör mal zu, hör auf damit, ich mag das nicht. Sag mir, wie es dir geht. Sag mir nicht, wie es Herr Doktor sowieso geht. Sag mir, wie es dir geht. Da habe ich viel mehr davon, dass ich für dich beten kann, dass ich sehen kann in deinem Leben, was Gott tut. Das andere interessiert mich nicht. Und hier spricht Jesus zu den Pharisäern und sagt, hey, ihr in eurem Leben, ihr stellt euch immer oben an, ihr wollt geachtet werden, ihr zwingt das sogar dazu. Und entweder ihr lernt zu dienen oder ich werde euch später im jüngsten Gericht demütigen müssen. Und ihr werdet von eurem hohen Ross runterfallen müssen. Gott kriegt sie. Gott lässt das nicht zu. Und wenn du auf so einer Situation bist, dass du meinst, du musst dich selber erhöhen und du musst dich selbst darstellen, ich meine, das ist ja heute dieses Wort Selbstdarstellung. Ne? So, sich selbst verwirklichen. Ich weiß immer nicht, was das ist, aber ich fand es interessant, immer dieses Wort. Aber ich merke, dass es eben nicht göttlich ist. Mich selbst will ich nicht verwirklichen. Da kommt nur Mist raus. Ich kenne mich. Wenn ich mich selber verwirkliche, das wird nicht gut sein. Was ich möchte, ist, dass Gott durch mein Leben hindurch scheint. Und dass Leute angetastet werden durch mein Leben. Das möchte ich. Das möchte ich erreichen durch mein Zusammenleben mit Christus. Das, was hier rauskommt bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, ist einfach eine Sache, die ist ekelhaft. Und sie sind so stark drin gefangen in ihrem Leben, in diesem Rahmen, den sie sich gesteckt hat, dass sie selber eigentlich gar nicht richtig merken, dass sie selber denken, sie sind richtig. Das ist doch die Gefahr, in der wir stehen. Wenn du in bestimmten Situationen lebst, wird für dich eine bestimmte Situation normal. Und du erkennst sie nicht mehr als Sünde. Wieso ist das Sünde? Ich mache das schon seit Jahren, ich komme da eigentlich mit gut klar. Das ist doch keine Sünde. Naja, wenn du das so extrem siehst, okay, aber für mich nicht. Was sagt die Bibel? Lies es durch. Du merkst, es ist Sünde. Es ist nicht richtig. Gott ist da ganz klar. Und wenn er es gemacht hat, dass ein ganzes Volk nicht siegen kann, nicht weitergehen kann in Josua Kapitel 7, wie viel Gewicht legt er denn auf unser Leben? Wenn da im Alten Testament er so viel Gewicht auf das Leben von Menschen legt, dann legt er auf unser Leben auch Gewicht. Wenn du denkst, dass dein Privatleben, dein Christleben eine Privatsache ist, hast du dich gewaltig getäuscht. Sonst würde Gott im Neuen Testament nicht über einen Leib sprechen. Ne? Du kannst nicht funktionieren im Leib, wenn ein bestimmtes Ding nicht funktioniert. Das ist ganz wichtig. Und wenn du in deinem Leben daneben getreten hast, dann wird das eine Auswirkung auf die Gemeinde haben, auf deine Gemeinschaft mit Geschwistern. Das ist eine ganz klare Sache. Und da müssen wir uns im Klaren drüber werden, dass das eine Sache ist, die Gott einfach auch nicht möchte. Wir müssen lernen, mit unseren Problemen, die wir haben, wirklich gut zu arbeiten, vor Gott zu stehen, in Gemeinschaft mit anderen Geschwistern zu beten und sie Gott zu bringen und sie vergeben zu lassen. Und dann muss dieses Ding sterben. Bitte. Ich rede nicht davon, Sünde unter die Füße zu kriegen. Das ist Quatsch. Du kriegst die Sünde nicht unter die Füße. Sünde muss sterben. Das ist eine ganz klare Sache. Und erst wenn sie tot ist, wird sie dich nicht mehr ärgern. Manchmal kommt das so ein bisschen hoch. Aber wenn sie tot ist, ist sie tot. Dann hast du keine Schwierigkeiten mehr damit. Dann kommt sie und dann kannst du sagen, Jesus, sie ist tot, weg damit, Feierabend. Das ist eine wichtige Sache fürs Leben. Wir realisieren das oftmals überhaupt nicht, aber Jesus ist da ganz klar. Und jetzt kommt er in eine Situation hinein, wo er die Sachen anprangert. Er sagt, er fängt an, wehe euch. Und das ist so eine Art, die Propheten früher drauf gehabt haben in Gebeten. Einmal die Seligpreisung, die wir erleben in Matthäus, in Kapitel 5, ab Vers 3 bis. Die Seligpreisung, die Bergpredigt, selig seid ihr, selig seid ihr. Und jetzt kommen diese Wehen, wo die Propheten angeprangert haben und gesagt haben, hier, da ist etwas in eurem Leben nicht in Ordnung. Das müsst ihr in Ordnung bringen. Das war eine Art im Alten Testament des Gebetes, den die Propheten rausgebracht. Im Gebet haben sie Dinge einfach auch verarbeitet. Und Jesus benutzt dieses alttestamentalische Ding, weil die Leute es verstehen und wissen, was damit gemeint ist. Es ist immer gut, wenn man sich so ein bisschen mit der jüdischen Tradition und mit dem Judentum befasst, dann merkt man viele Zusammenhänge, die in der Bibel sind, woher sie kommen, was sie für einen Ursprung haben und warum auch Jesus solche Dinge in bestimmten Zusammenhängen sagt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein. Und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Und hier gehen wir einfach mal zurück in der Geschichte, in der Kirchengeschichte. Was ist passiert damals, als Luther angefangen hat, die Bibel zu übersetzen? Eine Erweckung. Menschen haben sich bekehrt, weil sie plötzlich das erste Mal erlebt haben, dass sie das Wort Gottes lesen konnten, es verstehen konnten. Luther war ein sehr guter Bibellehrer. Er hat ihnen die Bibel ausgelegt. Aber was hat die Amtskirche gemacht? Stopp mal. Ne? Also, dass die Dummen auch noch das Wort Gottes kriegen. Nee, das finden wir nicht gut. Warum? Weil es wurde an den Grundfesten gerüttelt. Die Kirche lebte von der Dummheit der Leute. Das muss man sagen. Die ganze Ablasssache und der ganze Reichtum, die Kirche damals hatte, war doch eigentlich auf die Leute gestützt, die in der Kirche waren. Sie haben doch die Leute ausgesaugt. Und das war doch das, was Luther angeprangert hat und gesagt hat, stopp, das geht nicht mehr. Die Bibel sagt aber was anderes. Und plötzlich haben die Leute es verstanden. Und hier haben sie angefangen, das haben die Pharisäer genauso gemacht. Sie wussten die Wahrheit. Wenn du die Bibel liest, siehst du, dass sie die Wahrheit wussten. Denk an das Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Nikodemus war ein Schriftgelehrter. Und was sagt er? Er kommt zu Jesus und sagt, wir wissen, dass du ein Mann von Gott gesandt bist. Oder denkt an Herodes, als Jesus geboren wurde. Die drei Weisen stehen vor der Tür und sagen, hallo, hier soll ein Kind geboren werden, der Messias soll geboren werden. Was macht Herodes? Er holt die Schriftgelehrten und Pharisäer heran und sagt, erforscht, wo das Kind geboren wird. Und sie erforschen anhand der Schrift, dass es in Bethlehem geboren wird. Darauf ist der Kindermord dann passiert. Also die Pharisäer wussten anhand der Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, dass etwas anderes mit Jesus sein musste. Und sie haben gewarnt vor ihm. Sie haben alles getan, um ihn zur Seite zu drücken. Und wir lesen das, Johannes sagt das an vielen Stellen, und sie suchten ihn zu töten. Sie suchten ihn zu töten. Weil er etwas anrührte, was für sie ein goldenes Kalb war, das man nicht anrühren durfte. Ihre Stellung. Ihren Platz. Den wollten sie behalten. Und sie ging so weit, dass sie Menschen einfach davon abbrachten. Sie wiegelten Menschen auf. Wir sehen das in der Apostelgeschichte eigentlich immer wieder. Dass sie Leute gegen Paulus aufgewiegelt haben. Der Grund war nicht unbedingt, weil sie sauer waren, dass Paulus gepredigt hat, sondern weil sie sahen, was das Ergebnis gewesen ist. Der Teufel hat sich aufgemacht, die Werke Gottes zu zerstören. Und das ist hier passiert. Und das passiert auch hier. Wehe euch, schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange gebetet darum. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Hier geht er an das Besitztum ran. Und das ist ja eine Sache, die damals so gewesen ist. Ne? Und ich meine, das erleben wir ja heute noch. Was passiert denn in vielen Religionsgemeinschaften? Leute werden dazu gebracht, ihr Eigentum den Leuten zu übertragen. Und dann ist es aus. Hauptsache, wir haben es erstmal. Und hier ist es auch gewesen. Und was sie dann noch dazu gebracht haben, war, sie haben tolle, lange Gebete für die Leute gesprochen. Und ich kenne viele Leute innerhalb der katholischen Kirche, die ihr Erbe quasi der katholischen Kirche übermacht haben, dafür, dass sie einen Ablass für den Rest des Lebens bekommen haben. Es bedeutet den Leuten viel, Vergebung zu bekommen. Nicht nur im Mittelalter hat man viel dafür getan, auch heute sind diese Dinge eigentlich noch in Bewegung. Auch heute finden sie noch statt. Auch heute suchen Leute noch nach Erlösung auf einer bestimmten Art und Weise. Und ich meine, wir sehen ja, wie reich bestimmte Sekten werden, Religionsgemeinschaften, die da sind, wie reich sie werden. Und vieles unter dem Druck der Leute. Druck machen. Und das ist das, was die Pharisäer hier auch drauf hatten. Aber Jesus sagt, hört auf damit. Lasst das sein. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meere und Land durchzieht und einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn ihr ihn gewonnen habt, macht ihr ihn zum Sohn der Hölle. Zweimal mehr als ihr seid. Denkt dran an die Leute, die von Tür zu Tür gehen und versuchen, Menschen zu fangen. Was passiert denn? Ich habe in der Verwandtschaft jemanden, der ist Zeuge Jehovas. Dadurch quasi sich bekehrt, dass Leute bei ihr an der Tür klopfen und sie war in einer Situation, wo es ihr dreckig ging und sie hat sich bekehrt. Und sie ist seit Jahren bei den Zeugen Jehovas. Und das ist schlimm. Ich habe den Kontakt irgendwann zu ihr abgebrochen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Richtig fromme Briefe gekriegt, wo du erst gedacht hattest, Mann, da drüben an der anderen Seite sitzt jemand, der sich bekehrt hat. Und dann merktest du, als du die Bibelstellen nachgelesen hast, gedacht, was ist denn hier los? Also, das kann nicht wahr sein. Da muss der Hasen pfefferlegen, irgendwas ist hier komisch. Und dann kriege ich dich dann irgendwann raus im Laufe der Zeit, sie ist Zeuge Jehovas. Und ich merkte, hey, das ist gefährlich, was darüber kommt. Und die Leute werden extremer in der ganzen Situation. Und das ist gefährlich. Oder guckt euch die Mormonen an, wie aktiv sie sind. Sie gehen von Tür zu Tür. Wir finden das heute noch. Und sie sind hier losgezogen und wollten Leute zu Juden machen. Proselyten sind Juden, sind Heiden, die sich zum Judentum bekehrt haben. Und sie wollten Leute gewinnen, das war ihnen ganz wichtig. Und sie haben lange Reisen dafür geplant, um nur etwas zu sehen, um nur etwas zu zeigen. Und dann setzen sie sie in die Gesetze hinein und sie müssen die Gesetze halten. Und es ging nicht anders. Und seht mal, überlegt mal, wo ist denn der Streit losgegangen, ob die Heiden, die sich bekehrt haben, sich beschneiden mussten? Wer war es denn, der das vom Zaun gezogen hat? Das waren die Pharisäer, die sich bekehrt haben. Die haben gesagt, hey, wenn die sich beschneiden lassen, die Heiden, dann ist okay. Dann glauben wir auch, dass der Heilige Geist auf sie fällt. Sie sitzen hier drin in der Tradition und sie kommen nicht raus da. Und Gott muss sie befreien. Ihm muss die Decke von den Augen genommen werden, um dass sie die Freiheit der Kinder Gottes erleben. Das ist eine wichtige Sache. Und wenn du in deinem Leben Dinge hast, die dich so beschweren, dass das zur Gesetzlichkeit in deinem Leben geworden ist, dann musst du beten, dass Gott dir die Freiheit der Kinder Gottes gibt und dass er diese Decke vor Augen weckt und dass er dir die Freiheit gibt, wirklich durchzugehen und frei zu werden davon. Und wenn du hier diese ganzen Sachen, diese Wehen hier durchliest, findest du immer wieder bestimmte Dinge, die in dein Leben eigentlich auch hineinkommen. Und du merkst eigentlich, wie wichtig zum Beispiel hier diese eine Sache, wehe, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, Vers 23, dass ihr Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigste im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und die Erhebung und das Erbarmen und den Glauben. Anis und Minze in dem Sinn gehörte nicht zu dem Kräuter, das war Kraut. Und vom Gesetz her sollte man nur die Gaben, die Ehren, das sollte verzinst werden. Aber sie gehen danach und sie sind sogar dazu so weit gegangen, dass sie manchmal die Früchte gezählt haben, die Körner gezählt haben, um genau rauszukriegen, wie viel das sind. So weit sind sie gegangen. So tief haben sie im Gesetz drin gesessen. Wir realisieren das oftmals überhaupt nicht, wie tief die da drin gesessen haben. Und wenn du dich öffnest dieser ganzen Sache, wenn du anfängst, so ein Pfennigfuchser zu werden, es gibt in bestimmten Dinge, du musst da konsequent sein. Aber meistens reicht ein bisschen Barmherzigkeit. Und meistens kommen wir in Situationen im Umgang mit Geschwistern, dass wir die Messlatte anlegen, die wir haben, und diese Messlatte ist oftmals so hoch, dass sie da nicht drüber wegkommen. Und wir vergessen, dass Gott eigentlich die Messlatte an uns viel niedriger gesetzt hat. Und dass die Gnade Gottes uns eigentlich dazu gebracht hat, an dem Punkt zu sein, an dem wir heute sind. Nicht wir selber. Und deshalb sollten wir lernen, die Messlatte bei dem anderen so niedrig zu setzen wie möglich, dass er drüber kommen kann. Dass er Gnade auch in unseren Augen findet. Dass wir Beziehungen mit ihm aufbauen können. Dass keine Grenzen aufgebaut werden. Das ist eine wichtige Sache dabei. Und ihr geht hier noch weiter. Moment, wo war das hier? Die Sache mit den Mücken und den Kamelen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücken aushebt, aber die Kamele aber verschluckt. Das war so irre, wenn da so eine Mücke ist ein unreines Tier. Und wenn eine Mücke in Wein gefallen ist, dann hat man das entweder versucht zu sieben durch die Zähne oder ganz wenige Leute haben ein Leintuch genommen, haben den Wein nochmal durch den Leintuch laufen lassen, bis diese Mücke draußen war. Weil sie durften diese Mücke nicht verschlucken. Das war ganz wichtig. Wenn sie die verschluckt haben, war für den Tag der Tempelbesuch weg. Ja, man überlegt euch in was für einer Schachtel die drin gesessen haben. Wie die gedacht haben, wie engstirnig die gedacht haben. Das kam nicht weiter. Das war ganz wichtig für sie. Und Gott hat das aufgebrochen, hat gesagt, ihr braucht das ganz einfach nicht. Ihr seid frei in Christus. Wenn du dich entscheidest für Jesus, bist du frei in Christus. Dann sind diese ganzen Gesetzlichkeiten sind einfach weg. Er hat uns erneuert. Wir sind neue Menschen geworden. Und ich bin so dankbar dafür, dass Petrus aufgestanden ist da in der Apostelgeschichte und gesagt hat, Moment mal Leute, hier hört mal auf damit, hier mit dieser Beschneidungssache. Ich selber habe erlebt, dass der Geist Gottes auf Heiden gefallen ist. Und komm, lass doch. Wichtig ist, dass sie Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all dem, was sie haben. Und er hat bewiesen, Gott, dass die Heiden genauso viel wert sind wie wir Juden. Das ist die Sache, die Gott einfach geschenkt hat und hat gesagt, hier, lest euch das durch und seht mal, wie eingeschränkt die armen Schriftgelehrten und Pharisäer gewesen sind. Und dann überlege dir, was Gott dir für eine Freiheit gegeben hat, dass du diese Gesetze nicht halten musst. Er hat dir die Freiheit gegeben, in seinem Rahmen zu leben. Er hat gesagt, hört auf zu sündigen. Lasst die Sachen beiseite. Das hat er gesagt. Und das Gute dabei ist, wir brauchen nicht ein Lamm oder eine Kuh oder irgendwas zu schlachten, wenn wir gesündigt haben, sondern wir können im Gebet zu Gott kommen und sagen, vergib uns. Und er hat alles schon bezahlt. Das ist das Tolle dabei. Und wenn ich diese Sachen hier durchlese, dann merke ich, ich bin so dankbar Gott dafür, dass er mich gerettet hat. Dass er mich befreit hat. Dass er meine Sünden vertilgt hat. Dass er sie weggeworfen hat und dass ich nichts machen muss. Kein Gelübde, das ich erfüllen muss. Keine Auspeitschung, die ich durcherleben muss. Ich bin frei in Christus. Und wir müssen lernen, uns nicht in diese Gesetzlichkeiten hinein zu manövrieren, sondern in der Freiheit zu leben. Behalte das Feld, das Gott dir gegeben hat. Diese Freiheit, die er dir gegeben hat, behalte es. Und pass auf, dass nichts in dein Leben hineinkommt, was diese Freiheit wegnimmt. Denn dann zerstört es dich. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du das tust und dass du uns hilfst, in der Freiheit der Kinder Gottes zu gelangen und darin zu leben, Jesus. Ich möchte dir danken, dass du uns dieses Bild von den Pharisäern zeigst, Jesus. Und dass du uns zeigst, wie engstirnig sie eigentlich sind, Herr. Und wie sie so gefangen sind in ihren Gesetzen und nicht freikommen, Herr. Wir möchten dir danken dafür, dass du uns die Freiheit gegeben hast und dass wir in deiner Freiheit leben können. Hilf du uns, das zu bewahren, Jesus. Ich möchte dir danken, dass du uns jetzt segnest, Herr, und dass du uns wirklich nach Hause begleitest in deinem Frieden, Jesus. Amen.